in my homeland, Baden-Württemberg.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 13. Mai 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Ehemaliges Malteserschloss Heitersheim wieder mit offener Zukunft. Die britisch-chinesische Investorengruppe ist vom geplanten Kauf des Malteserschlosses abgesprungen. Geplant hatten die Investoren, eine Privatschule zu eröffnen. Der Gemeinderat und ein Bürgerentscheid hatten grünes Licht gegeben. Nun gaben die Investoren an, es rechnet sich nicht. Heidersheim steht jetzt wieder am Anfang eines Findungsprozesses zur Nutzung des Wahrzeichens der Kleinstadt im Markgräfler Land. Die Bürgerinitiative Malteser Schloss begrüßt diese Entwicklung und blickt den neuen Möglichkeiten positiv entgegen. Welche Rolle, Vorstellung und Bereitschaft die Bürgerinitiative in der zweiten Debattenrunde mitbringt, erklärt ihr Sprecher Solt Petker im Gespräch. Refit und Abschiebung geflüchteter Roma. Refit steht für regionale Förderung von Inklusion und Teilhabe neu zugewanderter Roma und soll dauerhafte Strukturen schaffen, die zur gleichberechtigten Teilhabe von Sinti und Roma beitragen. So steht es auf der Webseite des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma. Schließung des Krankenhauses in Oberkirch. Der Kreistag des Ortenau-Kreises hat am vergangenen Dienstag, den 4. Mai 2021, beschlossen, den Standort des Ortenauer Klinikums in Oberkirch am 30. September zu schließen. Welche Bedeutung die Schließung des Rentschtäler Klinikums habe?
Wir sprechen heute mit Solt Petker von der Bürgerinitiative Malteser Schloss aus dem schönen Heitersheim im Markgräfler Land. Die Investoren des Malteser Schloss, die eigentlich geplant waren, sind abgesprungen. Grund dafür seien laufende Kosten und wirtschaftliche Bedenken durch die Corona-Krise. Jetzt startet ein neues Kapitel. Welche Rolle wird der BI in der zweiten Runde zur Nutzung des Schlosses denn zukommen?
Das kann ich noch nicht wirklich im Einzelnen absehen. Die Hauptrolle in der nächsten Runde wird natürlich die Stadt Heitersheim spielen. Das war ja auch unser ursprünglicher Wunsch. Als wir die Bürgerinitiative gegründet haben, haben wir uns ja darum bemüht, dass die Stadt Heitersheim sich beim Schloss, für das Schloss engagiert und die Federführung übernimmt, in welcher Form auch immer, damit ein öffentliches Eigentum und eine öffentlich-soziale Nutzung möglich werden. Wir haben Kontakte, wir haben Partner damals gefunden, die sich daran beteiligen wollten. Mit einigen von diesen sind wir nach wie vor im Gespräch. Also wir bieten sehr gerne unsere konstruktive Zusammenarbeit an, werden uns auch gerne konstruktiv engagieren für das ursprüngliche Ziel, das jetzt offenbar auch die Stadt verfolgt. Welches Ausmaß unsere Rolle dann haben wird, das wird ganz entscheidend davon abhängen, wie die Dinge jetzt von Seiten der Stadt in nächster Zeit laufen.
In vergangener Zeit gab es immer wieder mehr oder weniger scharfe Debatten zwischen der Bürgerinitiative und dem Gemeinderat, auch dem Bürgermeister, dem damaligen. Auf Anfrage von Radio Dreieckland erwähnte der neue Bürgermeister Zachau, dass Transparenz, Konsens und Chancen eines neuen Debattenklimas sehr wichtig seien für die Zukunft, um die Nutzung des Schlosses. Mhm. Sind Sie als Initiative kompromissbereit und inwieweit?
Ich glaube, da sind gar keine Kompromisse gefragt, denn natürlich wollen wir eine offene, transparente Diskussion führen. Das haben wir immer verlangt. Die hat ja leider viel zu wenig stattgefunden in der Zeit vor dem Bürgerentscheid, auch in der Zeit danach. Wenn der Bürgermeister jetzt solche Dinge ankündigt, dann freuen wir uns darüber und werden uns daran beteiligen.
Eine öffentliche Nutzung funktioniert ja auch immer mit öffentlichen Geldern und öffentlichen Geldgebern. Für Heidersheim ist der Kauf des gesamten Schlosses und der gesamten Immobilie eher unwahrscheinlich und bedeutet oder würde ein massives Defizit im Haushalt bedeuten. Wie stellen Sie sich Ihre Wunschlösung denn finanziell vor für das Schloss?
Dass Heidersheim sich verschulden müsste, wenn die öffentliche Nutzung und das öffentliche Eigentum sichergestellt wären, das ist eine Fehlinformation. Wir haben versucht, diese Fehlinformation vor dem Bürgerentscheid auszuräumen. Sie wurde immer wieder wiederholt, ohne jede Grundlage. Es gibt diverse Modelle, bei denen die Stadt Heidersheim sich überhaupt nicht verschulden muss, sich nicht mal unbedingt finanziell engagieren muss. Das Entwicklungsbüro Sutte hat ja vor dem Bürgerentscheid einen Vortrag in Heidersheim gehalten, dort eine ganze Reihe von Modellen aufgezeigt. Die Bürgerinitiative selbst hat eine Reihe von Modellen damals skizziert, auf Grundlage zugegebenermaßen von nicht ganz vollständigen Informationen. Also es gibt durchaus Modelle, bei denen die Stadtkasse vollkommen geschont werden kann. Das ist zum Beispiel, wenn die Stadt könnte zwar kaufen, aber dann in Erbpacht das Projekt weitervergeben und damit die Finanzierung sichern. Es könnten auch stadteigene Sozialunternehmen, die Heidersheimer Sozialbauten zum Beispiel, könnten sich engagieren. Es gibt Überlegungen in Richtung einer Stiftung. Es gibt Überlegungen in Richtung einer Genossenschaft, die dort einspringt, an der sich dann die Stadt beteiligen kann oder auch nicht. Also es liegen viele verschiedene Modelle auf dem Tisch und der Bürgermeister hat ja dankenswerterweise auch schon angekündigt für die nächste Gemeinderatssitzung, dass er einen Auftrag vergeben möchte, um diese verschiedenen Modelle untersuchen zu lassen und dann eine entsprechende Lösung zu finden.
Bisher war die Kommunikation zwischen teilweise Investoren und Gemeinderat ja eher holprig und manchmal auch unschön. Haben Sie gute Hoffnung, dass es in Zukunft entspannter ablaufen wird und dass der Austausch konstruktiver sein wird?
Ja, die kurze Antwort, ein schlichtes Ja, natürlich. Denn es sind jetzt Akteure aus dem Spiel, die sehr viel Unruhe, falsche Behauptungen, Verleumdungen in die Debatte hineingetragen haben und die ganze Debatte wirklich vergiftet haben. Das zeigt sich auch an der Presseerklärung der Investoren, in der sie ihren Rückzug erläutern, wenn sie dort darauf abheben, dass sie Befürchtungen gehabt hätten um ihre künftigen Schüler, dass die hier in Heidersheim auf Fremdenfeindlichkeit hätten rechnen müssen. Das ist alles ein kompletter Unsinn. Wir haben uns immer für Offenheit, Multikulturalismus und eine Willkommenskultur eingesetzt. Das war eine reine Verleumdung des Kritikers, der wir uns da über jetzt inzwischen 2 Jahre ausgesetzt gesehen haben, müssen wir kategorisch zurückweisen.
Die Bürgerinitiative Malteserschloss im Namen Joel Pecker. Wir haben darüber gesprochen, dass nun ein neues Kapitel im Fall Malteserschloss Heidersheim beginnt.
Trotz Corona-Pandemie konnte Refit in Kooperation mit Kommunen wie Mannheim, Stuttgart, Ulm und eben Freiburg starten. Es werden jetzt mit wissenschaftlicher Unterstützung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg der Stand von Gleichberechtigung, Inklusion und Partizipation zugewanderter Roma in den Bereichen Bildung, Wohnen, Beschäftigung und Gesundheit untersucht. Das ist das, was ich von der Website runtergezogen habe. Die Rana Dischereit vom Landesverband Sinti und Roma hat sich auch schon im Zusammenhang mit dem sogenannten Fackelwurf-Prozess sehr positiv über dieses neu gestartete Programm geäußert. Wie muss man sich das denn jetzt vorstellen in der Praxis, die Arbeit?
Also momentan sind wir dabei, uns viel auszutauschen und zu vernetzen, erstmal mit verschiedenen lokalen AkteurInnen hier vor Ort, um ein besseres Bild der Situation zu bekommen. Wir haben regelmäßige Planungstreffen mit dem Amt für Migration und Integration, die hier, wo das Projekt angesiedelt ist bei der Stadt. Jetzt letzte Woche zum Beispiel hat eine Workshop-Reihe gestartet für LehrerInnen, SchulsozialarbeiterInnen und weitere Personen aus dem schulischen Bildungsbereich. Ja, das mal so ein paar Inhalte des Projekts. Und Ziel des Ganzen ist es, die Teilhabechancen von zugewanderten Roma zu verbessern. Und in Freiburg haben wir hier den Schwerpunkt eben im Bereich Bildung. Und genau, Antidiskriminierung und Sensibilisierung für Antiziganismus, also Rassismus gegen Roma und Sinti, werden dabei als Querschnittsthemen mitgedacht.
Vielleicht mal ganz kurz dazu. Der Landesverband ist nicht nur tätig in Freiburg seit jetzt durch den Projekt Refit, sondern wir sind schon vor Ort schon seit den 70er Jahren verbunden mit der Stadt Freiburg, insbesondere damals schon mit den ersten Bürgerrechtsarbeit auch tätig gewesen. Natürlich auch das Thema der Flüchtlingsroma seit den 90er Jahren, die auch ein Schwerpunktthema in Freiburg ist und damals schon das erste Roma-Büro mit Hamze Büteci auch unterstützt zum Aufbau und Eröffnung. Diesbezüglich auch natürlich auch viele Anfragen von den Menschen vor Ort, von der nationalen Minderheit der Deutschen Sinti, aber von den zugewanderten Roma, der bei uns in die Beratungsstelle reinkommen, in allen sozialen Angelegenheiten, aber auch mit natürlich mit Schwerpunkt Thema Bildung und Jugend und natürlich auch die Entschädigungsansprüche der NS-Überlebenden begleiten wir und auch die Gräber Aufrechterhaltung der Denkmäler, die im Denkmalschutz stehen, auch einzelnen Leuten vor Ort. Und da sind wir eigentlich schon sehr stark mit der Beratungsstelle. Aufgrund dessen haben wir natürlich, sind wir auch auf die Stadt Freiburg zugegangen sind und haben gesagt, wir sehen als Chance sehr groß für die Stadt Freiburg diesbezüglich mit dem Projekt Refit.
Also die Kommunen sind in der Verantwortung. Wir sehen auch hier bei der hiesigen Sinti-Gemeinde zum Beispiel, dass Kinder aus Roma- und Sinti-Gemeinden schlechtere Chancen an den Schulen bei der Ausbildung haben. Deswegen gab es ja auch in den vergangenen Jahren das Projekt der Bildungsberaterin. Also es gab eine Ausbildung von Eltern, Vätern und Müttern aus der Community, die dann als Brückenbauerin zwischen Eltern, Kindern und Lehrerinnen fungieren sollen. In dem Moment, wo allerdings die Zertifikate von Ulrich von Kirchbach überreicht worden sind, hat sich die Stadt dann zurückgezogen. Jetzt läuft die Stelle übers Roma-Büro. Das ist einerseits auch erwünscht, hat Thomas Wald gesagt vom Roma-Büro. Dadurch kriegt man eine Unabhängigkeit. Allerdings war auch eine Unterstützung der Stadt zugesichert worden, die dann nicht kam. Wie geht man denn mit solchen, ja, mit so einer Situation um, die so ein bisschen unsicher zu sein scheint?
Das ist aber genau das ist Refit. Das heißt, wir wollen keine extra weiteren Projekt machen vor Ort, sondern wir evaluieren und schauen vor Ort, was hat die Kommune bis jetzt gemacht, wie sieht die Ausgangslage, was benötigt die Kommune als Unterstützung und warum die Maßnahmen, wie Sie zum Beispiel gerade erwähnt haben, Bezug nehmen auf die Bildungsberater, warum sind ausgebildeten FOZ-Stiftung hat mit unterstützt und alle anderen unseren Projektpartner auch mit involviert dabei sind und jetzt trotzdem nicht das einschlägt. So, und das ist eigentlich der Punkt des Refit und wir wollen natürlich die Akteurinnen und Akteurinnen, die tätig sind, jetzt wie Roma-Büro oder jetzt Pro-Roma-Anlaufstelle, die auch vor Ort ist, die zu unterstützen, die zu empowern, zu begleiten, damit sie eigentlich vor Ort diese Sache sich annehmen. Und das ist eigentlich unser Ziel mit diesem Projekt. Aber letztendlich natürlich ist auch die Stadt selbst dazu verpflichtet. Ich nehme diesbezüglich auf und Hinweise auf die Romano-Care-Studie 2021, die gerade erschienen ist und auf die ungleiche Teilhabe und darauf auch hinweist. Und jetzt spätestens jetzt muss eigentlich die Stadt Freiburg zusehen und Einsicht darüber haben, dass sie was tun muss.
Das Projekt Refit findet ja auch in Kooperation mit dem Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg statt. Und wir haben jetzt hier auch Abschiebungen von Roma gar nicht wenige und wir hatten sogar einen sehr bedauernswerten Todesfall nach einer Abschiebung vor einigen Monaten. Wie kann denn da Einflussnahme auch passieren? Das ist zwar ein anderes Ministerium, ich weiß es, aber gibt es da vielleicht auch Synergien?
Das ist ja die Überlegung, was wir jetzt gerade aktuell auch möchten, auch als Landesverband landesweit zu sehen. Also wer wird da abgeschoben? Sind Menschen zum Beispiel, die mehr als 5 Jahre da sind, haben eigentlich eine gute Voraussetzung, wie zum Beispiel gut integrierte Jugendlichen, die nicht volljährig sind und die Eltern haben sich nicht zu Schulden vollkommen lassen und sind natürlich den sogenannten Integrationsweg, der gewollt ist, auch von der Politik und der Gesellschaft. Aber nichtsdestotrotz, wenn sie hier nicht einen Aufenthaltstitel bekommen auf humanitären Gründen, natürlich wollen wir diesen Einzelfällen, die wir jetzt befragen, die wir die Möglichkeit haben, natürlich auch in dem Projekt REFIT, dass wir uns das Thema der geflüchteten Roma auch ansehen und wir die schon eigentlich von Anfang an eigentlich im Einzelfall auch unterstützen und begleiten, auch natürlich auch in der Härtefallkommissionen, die wir auch Fälle vortragen, also dabei auch unterstützt sind einzelnen Familien im Land Baden-Württemberg, also nicht nur jetzt in Freiburg. Das macht uns schon eine sehr große Sorge, was Sie gerade auch angesprochen haben. Das macht sehr große Propaganda und sehr große Nachrichtenverbreitung, das kriegen wir alles mit. Es ist uns bewusst, deswegen wollen wir gerade mit diesem Thema auch in den REFIT in vereinzelten Situationen genau darauf hinschauen.
Also es geht auch um Sensibilisierung der Behörden. Wie geht es denn jetzt konkret weiter mit eurer Arbeit?
Also ich hatte vorhin schon erwähnt, dass jetzt eine Workshop-Reihe für LehrerInnen und SchulsozialarbeiterInnen angelaufen ist. Wir werden punktuell, je nach Bedarf, auch noch weitere Workshops anbieten und auch weitere Veranstaltungen für eine breitere interessierte Öffentlichkeit. Außerdem soll es auch die kommunale Vernetzung geben und einen Austausch. Dafür ist im Sommer ein Fachtag geplant, um mit den Kommunen, also Ulm, Mannheim und Stuttgart, auch in Austausch zu kommen. Und Ziel ist es, da eine langfristige kommunale Strategie zu entwickeln. Also REFIT soll so ein bisschen die EU-Rahmenstrategien, die 2020 bis 2030 von der EU-Kommission verabschiedet wurde, so auf regionale Ebene übersetzen. Und Ziel wäre es, dass wir dieses Projekt beenden mit einer kommunalen, langfristigen Strategie und mit verbindlichen Maßnahmen. Und dafür wird eben dann auch der Austausch mit den anderen Kommunen stattfinden. Und ansonsten versuchen wir einfach eben Austausch und Vernetzung hier von verschiedenen lokalen AkteurInnen auf die Beine zu stellen. Also, dass wir uns dann als Projekt auch nach der Projektlaufzeit da wieder rausziehen können. Und es so zu einem Selbstläufer dann wird. Und da es ein prozessorientiertes Projekt ist, wird sich auch einiges einfach noch im Laufe der Projektzeit ergeben. Also je nachdem, wo wir die Bedarfe sehen oder was uns auch rückgemeldet wird aus der Praxis, wo es Problemstellungen gibt, können wir dann ansetzen.
Und dazu vielleicht auch, wir werden natürlich gegen Herbst noch einmal nach der Evaluierung des Projekts von der PH Heidelberg, den Bericht, den wir haben, da werden wir natürlich auf diese Evaluierungsbericht auch reagieren und darauf auch hinweisen, wie auch die Kommune da einbezogen wird, wo sie auch mitwirken müsste oder sollte und wir auch unseren Beitrag dazu steuern. Und vor allen Dingen, es gibt unabhängig jetzt davon auch die Überlegung, was wir eigentlich schon seit Jahren haben, auch das Gremium mit dem Herrn Bürgermeister in Kirschbach, wo wir auch vor Ort in Freiburg tätig sind. Aber es gibt über den Staatsvertrag des Landesverbandes mit dem Ministerium auch hinaus, auch der Rat der Angelegenheit der Sinti und Roma in Baden-Württemberg, wo zum Beispiel auch der Herr Kirschbach dabei ist, wo wir auch überlegen könnten, zum Beispiel dieses modellhaftes Projekt REFIT, auch zum Städtetag zum Beispiel eine Thematik werden sein könnte, wo wir auch unterstützen können, auch anderen Kommunen diesbezüglich auch anspornen. Also jede Kommune, die diesbezüglich auch eine Anfrage hätte, diesbezüglich zum Thema neu zugewanderten Roma.
Stichwort Evaluation. Ich komme jetzt nochmal zurück zum Fackelwurfprozess in Erbach-Delmensingen. Da hatte ich, meine ich, gehört, dass die Kommunikation zwischen Bürgermeister und Landesverband zuerst mal nicht so flüssig lief. Wie ist denn jetzt gerade die Kooperation mit den teilnehmenden Kommunen? Ulm ist ja auch dabei, wo dieses Unglück passiert ist, also dieser Anschlag passiert ist.
Also ich kann mich ganz genau daran erinnern, an dem Tag, wo wir die Zweigstelle der Beratungsstelle in Ulm eröffnet haben. Da war der Bürgermeister da gewesen, die Frau Professor Dr. Locher-Finke von dem Sozialintegrationsministerium. Da waren noch andere wichtige Persönlichkeiten bei der Eröffnung und es war auch die erste Gespräche da für das REFIT. Also die Stadt Ulm war sehr offen und hat sofort signalisiert, sie wollen diesbezüglich auch zum Thema Roma auch sich die Sache annehmen. Und es war gar kein Thema, dass wir dann das Projekt auch da vor Ort inszenieren. Und es ist ein sehr guter Anlauf. Es wurde letzten Wochen auch vorgestellt in den in der Stadt Ulm auch das Projekt und bei den Gremium von den wie heißt das jetzt, der Gremium? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Die Stadträte wurde das dann bei der Stadträte vorgestellt und wurde das Projekt auch vorgestellt, wurde von allen bejaht und wurden auch von allen begrüßt und haben sich auch der Situation auch angenommen. Das ist jetzt momentan der Anfang. Wir werden sehen, wie sich das weiter etabliert und entwickeln wird vor Ort.
Also ihr nehmt die Kommunen dann auch in die Pflicht. Die müssen auch liefern sozusagen.
Richtig.
Wir sprechen mit der linken Liste Ortenau, genauer gesagt Friedrich Preuschow. Es geht um die Klinikumschließung in Oberkirch. Dort soll das Rentäler Klinikum des Ortenau Klinikumsverband zum 30. September 2021 schließen. Der Standort soll aufgrund eines zu erwartenden Defizits zu einem sogenannten medizinischen Versorgungszentrum mit Arztpraxen, stationären Pflege, Hebammen und Notärzten umgebaut werden. Jetzt stellt die Frage im Raum, wo sieht die linke Liste eine Verschlechterung der Gesundheitsversorgung im Rentschtal?
Das ist fachbezogen. Sehen wir eine Verschlechterung, und zwar eine Verschlechterung bezogen auf innere Erkrankungen und bezogen auf Erkrankungen, die der Chirurg behandeln muss. Innere Erkrankungen, wie zum Beispiel Einstellung vom Diabetes oder Herzinsuffizienz, also Leistungsschwäche am Herzen. Diese Leute oder wenn du einen Unfall hast oder schwerer Unfall hast, zum Beispiel Milzruptur, Leberriss, Frakturen, diese Leute müssen jetzt entweder nach Aachen gebracht werden oder sie müssen nach Offenburg gebracht werden. Wir sehen darin eine Verschlechterung, und zwar deshalb, weil die Leute ja nicht mehr wohnortnah versorgt wären, sondern schon einiges an Anreise haben, die Angehörige einiges an Anreise haben und dementsprechend natürlich die sozialen Kontakte nicht so stattfinden können, wie wenn sie wohnortnah versorgt wäre.
Da gehen bestimmt auch Personalkürzungen und Sparmaßnahmen mit einher, sehe ich das richtig?
Bezogen jetzt auf den Standort, auf den neuen Standort, oder was meint ihr jetzt?
Ich meinte genau auf die Umwandlung, auf den neuen Standort in Oberkirch.
Natürlich ist das sicherlich nicht mehr in dem Sinn so ausführlich ausgestattet, wie eigentlich die Grundversorgung des Krankenhauses ausgestattet werden sollte.
Der Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert Verbesserungen für Notfälle und in der Pflege. Gibt es aus Ihrer Sicht auch Bereiche des Ortenau-Klinikums, bei denen die Maßnahmen der Agenda 2030-Reform sinnvoll sind?
Sinnvoll in dem Sinn, dass man zum Beispiel bei größeren Operationen eine Konzentration stattfinden lässt oder in der Neurologie eine Konzentration stattfindet, zum Beispiel in Offenburg und in Lahr. Aber diese Versorgung in der Fläche, die verschlechtert sich dadurch. Das bedeutet, man konzentriert ja natürlich dann hier Patienten und die Verweildauer wird natürlich verkürzt. Das bedeutet auf der anderen Seite, man fliegt viel schneller aus dem Krankenhaus raus. Ja? Und dadurch ist eine Erholung in dem Sinn, wie wir sie uns vorstellen, eigentlich nicht mehr möglich. Ja? Es läuft ja jetzt schon in Orthopädie oder wo man so eine zeitlichen Rahmen setzt, läuft ja das jetzt heute schon so. Das heißt, die Leute wären operiert, man plant die Operation durch und man weiß eigentlich schon, dass man am vierten Tag in Reha muss. Ja. Und die Reha ist natürlich nicht vor Ort, sondern die Reha ist ja irgendwo, was weiß ich nicht, im Schwarzwald oder unterm Bodensee oder also es ist auf jeden Fall nicht wohnortnah. Und das verschlechtert nach unserer Auffassung die gesamte soziale Situation.
Zur Politik. Der Oberbürgermeister Braun beschreibt die Entscheidung zur Schließung am Dienstag, den 4. Mai, als schmerzlich. Der Kreisrat Volkens, der selbst Mediziner ist, von der SPD, kreidet die Funktionalität des Krankenhauses allgemein an in dieser Größe. Beide stimmen für die Schließung. Jana Schwab, die Kreisrätin der linken Liste, fordert hingegen Wertschätzung des Personals statt Zentralisierung. Inwiefern kann die geplante Reform diese Wertschätzung und Bündelung Ihrer Meinung nach nicht vereinen?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Wobei man Folgendes sehen muss: Die Ausstattung der Krankenstationen, die Ausstattung in der Funktion, also sprich OP, Ambulanz und so weiter, die ist ja heute schon sehr mangelhaft. Ja, das bedeutet natürlich, wenn das Krankenhaus nicht mehr vorhanden ist und es zu einer Konzentration kommt, das bedeutet natürlich dann erheblich mehr Patienten. Diese Patienten wären viel schneller dann durchgeschleust. Der Betriebsablauf ist natürlich dann unter hohem Zeitdruck, findet er dann statt, sodass also hier eigentlich keine menschliche Beziehung zwischen Arzt einerseits, Pflegepersonal andererseits und gegenüber dann dem Patienten eigentlich in der Form nicht mehr stattfinden kann.
Noch zur Beschwerde, die Johanna Schwab eingelegt hatte, die wurde beim Regierungspräsidium abgelehnt in Freiburg. Welche anderen Formen der Kritik oder des Protests sind aus Ihrer Sicht noch nötig und möglich im Rahmen der Ortenau?
Also wir stehen ja, wir haben schon lange einen Antrag gestellt vom Verwaltungsgericht Freiburg, um das Ganze mal rechtlich prüfen zu lassen, inwieweit es das, was der Ortenaukreis hier macht, eigentlich auf rechtlichen Positionen besteht, beziehungsweise auch rechtlich in Ordnung geht, was da eigentlich läuft. Weil wir haben erhebliche Zweifel dran, dass der Kreistag überhaupt zuständig ist für die Schließerei von diesen ganzen Krankenhäusern. Das ist ja im Endeffekt, der Kreis macht im Endeffekt hier Stellvertreterpolitik für die Landesregierung. Und im Endeffekt ist ja die Landesregierung zuständig für die Schließung. Die drückt sich natürlich, weil man ganz genau weiß, man hat natürlich Auseinandersetzungen, ganz egal an welchem Ort, dass man Krankenhäuser schließt, kriegt man Auseinandersetzungen mit der dort lebenden Bevölkerung. Und aus dem Grund wollen wir das mal rechtlich klären lassen, ob das überhaupt so in Ordnung ist, was da alles jetzt in der Vergangenheit lief. Das ist eine der Möglichkeiten, wo wir sehen. Die andere Möglichkeit ist natürlich auch, es müsste natürlich auch parallel auch Leute weiterhin Druck machen, beziehungsweise sämtliche Möglichkeiten in Erwägung ziehen, unter anderem auch mit einer zusätzlichen Klage, weil ja jetzt ganz gezielt Oberkirch geschlossen wurde.
Jetzt sprechen Sie den juristischen Weg an. Mir schwebt auch weitere Formen der Auseinandersetzung, der Kritik der Opposition vor. War man denn Ihrer Meinung nach auch ein bisschen zu gutmütig, zu brav mit dem Kreisrätinnen und dem Kreis allgemein, der diese Schließung hervorgebracht hat? War man einfach zu wenig aktivistisch vielleicht?
Also sicherlich, was Oberkirch anbelangt, sicherlich nicht, nein. Also da hätte die Bevölkerung sich schon gewehrt und so weiter. Aber man muss halt Folgendes sehen. Es gibt hier all die bekanntermaßen diese vier oder fünf neoliberale Parteien beziehungsweise eine Wählervereinigung, die im Endeffekt das Geld in den Mittelpunkt trägt und überhaupt nicht drüber nachdenkt, was eigentlich für Konsequenzen in der Versorgung auf die Leute zukommen. Ja. Da kämpft man natürlich schon ein sehr einsamer Kampf, weil wir sind im Endeffekt die einzige Opposition, die sich dagegen auflehnt.
Sagte Friedrich Pröscher von der linken Liste Ortenau.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 13. Mai 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.